Dann wollen wir zu Beginn noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für diesen Nachmittag jetzt auch wieder, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, sei du derjenige, der spricht. Sei du derjenige, der unsere Herzen bewegt und anrührt, erfüllt. Wir sind ausgerichtet auf dich. Wir erwarten alles von dir. Herr, wir begeben uns in Gedanken hinein, die uns manchmal überfordern und wo wir die Zusammenhänge nur schwer erkennen können. Und trotzdem dürfen wir darüber uns Gedanken machen, was du in deinem Wort gesagt hast. Und du möchtest auch, dass wir darüber nachdenken. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Segen schenkst zu deiner Verherrlichung und zur Stärkung jedes Einzelnen. Amen. Wir haben heute Morgen über den geheimen, den verborgenen und den geoffenbarten Willen Gottes gesprochen und wir haben gesehen, dass Dinge, die wir nicht vorhersehen können und Dinge, die dann passieren, dem geheimen und verborgenen Willen Gottes entsprechen. Und dass der geoffenbarte Wille der Wille ist, der für uns Geschöpfe als Orientierung dient und auch sehr wichtig ist und wir sehr gut daran tun, diesem Willen auch nachzufolgen. Es ist auch so, wir haben in der Kaffeepause auch darüber gesprochen, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass selbst für einen Apostel Paulus es manchmal gar nicht einfach war, herauszufinden, was jetzt der Wille Gottes ist. Er hatte zum Beispiel ganz stark den inneren Drang, die Römer zu besuchen. Das finden wir im Römer 1, Kapitel 1. Also da wird deutlich, was für eine große Sehnsucht der Apostel Paulus hatte nach den Römern. Und er spürte den Drang, ich sollte diesen Römern auch eine Gnadengabe vermitteln. Ich sollte ihnen Stärkung sein, Trost sein. Und dann macht er die eigenartige Erfahrung, dass er immer verhindert wird. Er sagt, Gott ist mein Zeuge, ich wollte schon oft zu euch kommen, aber ich war bis jetzt immer verhindert. Und jemand, der ein totalitäres Verhalten hätte, der hätte dann gesagt, ja, also wenn Gott mich verhindert, dann ist es einfach nicht sein Wille und dann muss ich das akzeptieren, dass es nicht sein Wille war. Hätte ja Paulus auch machen können, aber er spürte einen inneren Drang, ich muss den Römern geistliche Gnadengabe vermitteln. Und er betet täglich für sie, er fleht für sie und macht dann gleichzeitig die Erfahrung, Gott hindert mich zu gehen. Was ist das? Warum? Gott, hast du mir diesen Drang gegeben, diesen Römern zu helfen? Warum ist in mir dieses Drängen da, auch dieses Beten für die Römer? Und gleichzeitig stellst du mich quasi wie mir in den Weg. Viele hätten dann gesagt, ja, jetzt ist halt vorbei, jetzt ist es nicht dran und ich muss mich damit abfinden. Paulus war nicht so, er hat gerungen und er wollte immer wieder gehen und Gott sagt, nein. Bis der Druck in ihm so groß wird, dass er sagt, jetzt muss ich einen Brief an die Römer schreiben. Und an dieser Begebenheit kann man eigentlich sehen, wie Gott wirkt. Ich für mich bin eigentlich heute der Überzeugung, Gott hat den Paulus verhindert, damit der Römerbrief entsteht. Hätte Paulus das erste Mal, als er sich vorgenommen hat, nach Rom zu gehen, gleich gehen können und hätte die Gemeinde in Rom besucht, dann hätte er ihnen die geistliche Gnadengabe vermitteln können. Es wäre zu einem gegenseitigen Trost gekommen, aber der Römerbrief wäre nicht entstanden. Und so dürfen wir das auch in unserem Leben sehen. Wir merken vielleicht innerlich, Ich habe so einen Drang, etwas zu tun. Ich weiß, das ist meine Aufgabe oder dass ich für diesen Bruder, für diese Schwester bete oder dass ich besuche oder was auch immer. Und dann merken wir, es ist Widerstand da. Und wir können uns nicht erklären, Herr, du hast mir doch das irgendwie aufs Herz gelegt. Warum ist so viel Widerstand da? Der Widerstand ist manchmal da, einerseits damit wir lernen auszuharren, aber andererseits damit Gott noch etwas Besseres bewirken kann. Denn die Entstehung des Römerbriefes, die war fundamental wichtig. Der Römerbrief ist ein literarisch-theologisches, juristisches Meisterwerk. Sondergleichen. Wer diesen Brief ein bisschen studiert hat, der kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und die Geburtswehen dieses Briefes waren einerseits diese Sehnsucht des Apostels Paulus und andererseits diese Verhinderungen, immer wieder verhindert hinzugehen. Wir haben also einen geheimen Willen Gottes und einen geoffenbarten Willen Gottes. Und heute geht es um einerseits um den Willen des Schöpfers noch einmal, aber auch um den Willen der Geschöpfe. Wie bereits erwähnt, war Dr. Martin Luther ganz fest davon überzeugt, dass der Mensch über keinen freien Willen verfügt. Erasmus von Rotterdam ließ diese Frage zum Teil offen und sagte sinngemäß, dass der Mensch über diese Dinge keine Gewissheit haben kann. Er bezeichnete sogar die Meinung vom unfreien Willen als unfromm, neugierig und überflüssig. Und jetzt sehen wir, wie... Moment, jetzt habe ich etwas... Ich bin, glaube ich, zu weit vorne. Habe ich die falsche? Muss ich da nochmal kurz... Ich habe da die falsche Seite erwischt. Ja, das ist die richtige. Es ist nicht unfromm, neugierig oder überflüssig, sondern ganz besonders heilsam und notwendig für den Christen zu wissen, ob der eigene Wille etwas oder gar nichts tun kann in den Dingen, die zum Heil gehören. Also das ist eben vom unfreien Willen von Martin Luther, von diesem Aufsatz. Und was hier natürlich Martin Luther meint, er will damit zum Ausdruck bringen, das Heil, das Gott geschaffen hat auf Golgatha, zu diesem Heil kann der Mensch nichts hinzufügen, auch mit seinem eigenen Willen nicht. Natürlich, wenn er das Angebot Gottes bekommen hat, ich vergebe dir die Schuld, ich schenke dir meine eigene Gerechtigkeit, dann kann der Mensch das ablehnen, dieses Geschenk, oder er kann es annehmen, wenn es ihm bewusst geworden ist. Diese Möglichkeit hat er aus meiner Sicht, aber er kann nichts dazu fügen im Sinne von, ich muss noch ein paar Werke leisten, damit ich dann eben das Heil erringen kann. Das dürfte, ich glaube, ich auch klar sein. Damit wir die Frage beantworten können, ob es einen freien und einen eigenen Willen gibt, müssen wir zuerst definieren, was wir unter dem freien respektive dem eigenen Willen verstehen. Ich unterscheide zurzeit drei verschiedene Willen, und zwar der souveräne Wille, zweitens der freie Wille und drittens der eigene Wille. Diese drei sind ziemlich, unterscheiden sich doch sehr. Die Unterscheidung hat Martin Luther nicht so sehr gemacht zwischen dem freien und dem eigenen Willen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das ein bisschen unterscheiden. Damit wir überhaupt darüber diskutieren können, müssen wir aber zuerst wissen, was darunter zu verstehen ist. Zwar spricht Luther in seinem Aufsatz auch über den eigenen Willen, aber er meinte damit wahrscheinlich den freien Willen, denn er hat nur an verschiedenen Stellen dieses Wort gebraucht, aber in den meisten Fällen redet er vom freien Willen. Ich unterscheide hier noch etwas, weil der freie Wille ist für mich der Wille, dass ich tun kann, was ich will, während dem der eigene Wille ist. Das ist einfach ein Wille, der sagt, ich will das oder ich will das nicht. Und das ist ein kleiner Unterschied. Ich gehe davon aus, dass er also in der Regel vom freien Willen gesprochen hat, respektive den eigenen Willen gemeint hat. Zuerst aber einmal der souveräne Wille. In Wikipedia finden wir die Definition: Als souverän bezeichnet man eine Macht, die absolut und unteilbar ist. Auch wenn nach Aussage von Wikipedia der König oder der Kaiser als souverän bezeichnet wird, so sehe ich eindeutig nur beim allmächtigen Gott einen souveränen Willen. Nur Gott selbst ist in der Lage, auch alles zu tun, was er will. Ein Napoleon und ein Cäsar konnten längst nicht alles tun, was sie wollten. Wir wissen ja auch, dass selbst Satan, der ja der Fürst dieser Welt, als Fürst dieser Welt bezeichnet wird, nicht alles tun kann, was er will. Von daher gibt es nur einen, und das ist unser Gott. Der souveräne Wille Gottes kommt an einigen Stellen ganz klar zum Ausdruck. Er allein ist in der Lage, das zu tun, was er will. Und das sagt ausgerechnet der König Nebukadnezar in Daniel 4, 32 und folgende: Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels, mit diesen Engelwesen, mit diesen Fürsten im Himmel oben und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du da? Dieses Mikro rutscht immer ein bisschen stark. Die schlecht befestigen, ja. Dafür ist es jetzt ein bisschen besser. In Römer 9, 19 schreibt Apostel Paulus: Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Und in Matthäus 19, 26 heißt es: Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Also bei ihm ist gar kein Ding unmöglich, lesen wir übrigens auch in Jeremia 32, Vers 17: Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Selbst der eigene Wille des Geschöpfes kann dem souveränen Willen Gottes auf lange Sicht nicht widerstehen. In Jesaja 45 lesen wir: Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen: Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Wir sehen also, dass nur Gott allein über einen absolut souveränen Willen verfügt. Und alle anderen können nur das tun, was Gott zulässt, wie wir das ja aus Hiob 1 und 2 sehen. Gott hat zugelassen, dass Satan dem Hiob alles wegnehmen konnte, aber er durfte nicht mehr machen, als Gott ihm gesagt hat. Einem Geschöpf ist es sogar nicht einmal möglich, aus sich selbst heraus den absoluten Gehorsam gegenüber Gott zu leisten, denn Paulus schreibt ja in Römer 11, 32, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Und selbst im bekehrten Zustand kann der Mensch nicht das tun, was er will. Paulus wollte als Nachfolger Jesu Christi, wollte das Gute tun und nur noch hundertprozentig seinem Gott gehorchen und gar nichts mehr außerhalb der Liebe tun. Und trotzdem stellt er fest in Römer 7, 19, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Hier merkt der Apostel Paulus plötzlich, ich möchte etwas anderes, aber ich kann es nicht. Ich bin nicht in der Lage, also im absoluten Sinn nicht in der Lage, dass er natürlich sich Gott hingegeben hat und dass er auch ein wunderbares Werkzeug Gottes wurde, das ist keine Frage. Und trotzdem hat er mit solchen Dingen zu kämpfen gehabt. Also auch der große Apostel Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass er über keinen souveränen Willen verfügte. Er machte als Gläubiger sogar die Erfahrung, dass er nicht einmal das Gute, das er wollte, immer tun konnte. Nun kommen wir zum freien Willen. Der freie Wille ist meiner Ansicht nach ein Wille, der frei wählen kann, was er will, aber nicht tun kann, was er will. Also das ist ja eine Sache, da sind wir uns ja einig, ich kann nicht tun, was ich will. Auch Napoleon konnte nicht tun, was er wollte und auch Caesar nicht und so weiter. Das ist klar. Aber man könnte ja behaupten, ich kann wollen, was ich will. Aber wenn wir das ein bisschen näher anschauen, wir werden es noch im Laufe des Nachmittags sehen, ist auch das sehr fraglich. Aus meiner heutigen Sicht finden wir laut Aussage der Bibel bei den Geschöpfen keinen freien Willen im absoluten Sinn. Trotzdem dürfen wir uns die Frage stellen, kann der Mensch wollen, was er will? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir unter anderem wissen, wie der Wille eines Menschen entsteht. Auch das möchte ich noch näher anschauen. Später. Der Begriff freier Wille lässt sich in der Bibel so nicht finden. Ich finde diesen Begriff nicht. Was ich gefunden habe, sind Begriffe wie freiwillig oder Willigkeit. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es zu dieser Willigkeit, dieser Freiwilligkeit? Wurde ein Mensch durch den Eigenwillen Gott gegenüber willig? Durch den Eigenwillen, also weil er es selber gewollt hat, oder wurde ein Mensch durch das Einwirken Gottes willig gemacht? Nehmen wir noch einmal den verlorenen Sohn. Er ist bei den Schweinen. Er sitzt im Dreck, hat Hunger. Und jetzt erinnert er sich an seinen Vater, dass das ein guter Arbeitgeber war und dass es den Tagelöhnern da gut ging. Es war ihm klar, ich kann nicht mehr als Sohn auftreten, aber als Tagelöhner geht es mir da viel besser. Das heißt, durch die ganzen Lebensumstände wurde der verlorene Sohn von Gott willig gemacht. Aus meiner Sicht zumindest. Saulus wollte... Ich möchte das mal auch noch anhand der Geschichte des Apostels Paulus verdeutlichen. Saulus wollte mit seinem Leben Gott dienen, und zwar schon relativ früh, und er wollte für die Sache Gottes eintreten. Wie es zu diesem Willen kam, das ist wieder eine andere Frage, und das wissen wir nicht. Wie kam es eigentlich dazu, dass Saulus Gott dienen wollte? Was war da die Ursache? Ich denke, seine Veranlagung, die er von Gott bekommen hat, und seine Erfahrungen aus der Vergangenheit haben diesen Willen irgendwie entstehen lassen. Wir können davon ausgehen, dass ihm das Schriftstudium Freude machte und dass er auch erkannte, wie er sich durch seine intellektuellen Fähigkeiten von seinen Altersgenossen abhob. Das lesen wir nämlich in Galater 1,14. Dass Paulus seine Altersgenossen überragte. Er war also ein Musterschüler bei den Pharisäern. Und eine solche Erkenntnis, er hat also gesehen, ich habe Freude am Wort Gottes und ich habe einen scharfen, brillanten Verstand, ich überrage alle anderen, meine Kollegen, und das hat ihn natürlich motiviert, das hat sein Selbstwertgefühl enorm gehoben. Also er wurde dadurch, fühlte sich dadurch natürlich auch besser. Ich gehe davon aus, dass der Wille, Gott zu dienen, bei Paulus durch das gehobene Selbstwertgefühl und die große Motivation noch gestärkt wurde. Doch dieser Wille machte aus Paulus zuerst einmal einen Eiferer, der die Gemeinde verfolgte. Er meinte zwar, Gott zu dienen, aber in Wirklichkeit tat er genau das Gegenteil. Erst durch das Einwirken Gottes kam es zu einem gottgemäßen Willen. Erst danach wollte er wirklich auch das, was in den Augen Gottes gut war. Und Paulus sagt ja den Philippern in Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Mit anderen Worten, Gott legt in uns das Wollen hinein zum Guten, das Wollen zu seinem Wohlgefallen. Er macht das und er bewirkt auch das Ausführen, das Wirken. Wenn wir das lesen in Philipper 2,13, dann haben wir natürlich schnell mal das Gefühl, aber wenn er mir sogar das Wollen schenkt, was kann ich dann da überhaupt noch tun? Da habe ich ja gar keine Verantwortung mehr. Wir werden morgen, ich glaube es ist morgen, ja, morgen früh werde ich differenzieren zwischen Leib, Seele, Herz und Geist und werde auch aufzeigen, dass eben die einzelnen Teile des Menschen unterschiedliche Funktionen und Aufgaben haben und nur wenn man diese Differenzierung auch hat, kann man ein solches Wort des Apostels Paulus meines Erachtens auch richtig einordnen. Es ist eindeutig, dass das gottgemäße Wollen auf das Wirken Gottes zurückzuführen ist. Indirekt wird dies auch aus Prediger 3, 14 deutlich, wo es heißt, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Mit anderen Worten, alles, was Ewigkeitswert hat, bewirkt Gott. Jetzt können wir sagen, ja, dann können wir ja gar nichts bewirken mit Ewigkeitswert. Ich darf hier ganz kurz einen Einschub machen, damit diese Frage nicht ganz unbeantwortet im Raum stehen bleibt. Gott hat uns, in uns, einen neuen inwendigen Menschen gezeugt und geboren. Und dieser Mensch ist also aus Gott und dieser Mensch, der kann auch nicht sündigen. Allerdings ist dieser Mensch nicht unsere Seele oder unser Herz, sondern das ist eben ein inneres neues Wesen, ist eine Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung, weil sie eben aus Gott ist und weil sie zu Gott gehört, kann natürlich Dinge tun mit Ewigkeitswert. Das heißt, wenn wir diesen inneren neuen Menschen in uns tragen und wir uns diesem Menschen unterordnen, wenn wir uns vom Geiste führen lassen, dann können wir durch diesen neuen inwendigen Menschen durchaus Dinge tun mit Ewigkeitswert, aber dann waren es nicht wir, sondern eben Gott, der in uns das bewirkt. Das ist zumindest jetzt mal meine Sichtweise. Damit ist klar, dass kein Geschöpf aus sich selbst heraus etwas bewirken könnte, das Ewigkeitswert hätte. Aus meiner Sicht entsteht der Wille, etwas zu wollen. Ich rede vom natürlichen Willen, aus der Veranlagung, die wir ohne unseren Willen bekommen haben. Also die Veranlagung spielt schon eine ganz gewaltige Rolle. Und aus den Erfahrungen, die aus den Umständen resultieren, in die wir hineingeboren wurden. Somit sehe ich wie Luther keinen freien Willen, trotzdem erkenne ich einen beschränkten Bewegungsspielraum, der im eigenen Willen zum Ausdruck kommt. Und dieser eigene Wille wollen wir jetzt ein bisschen näher anschauen. Das Wort Gottes spricht nämlich an einigen Stellen vom eigenen Willen. Laut Aussage des Apostels Paulus gibt es Menschen, die ihren eigenen Willen tun, und gerade diese Menschen stellen für die Gläubigen eine nicht geringe Gefahr dar. Nämlich Kolosser 2,18: Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut, also keine echte Demut, und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches. Bei diesen Menschen, die hier angesprochen sind, geht es also um Leute, die sich profilieren wollen, die eigentlich gar nicht demütig sind, sondern sie möchten den anderen deutlich machen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Sie treten dann auf mit scheinbarer Demut und sagen, ich habe eine ganz besondere Vision gehabt und der Herr hat mir gezeigt und ein Engel ist mir begegnet und weiß nicht was alles, und die anderen staunen alle, und ihnen geht es eigentlich nur um die eigene Ehre. Das ist übrigens der ganz große Unterschied zwischen echten Dienern Gottes und solchen, die vorgeben, Diener Gottes zu sein. Ein echter Diener Gottes hat im Herzen der Wunsch, dass durch sein Dienst Gott im Himmel, der Vater und Jesus Christus groß gemacht wird. Und dass die Geschwister, an denen er seinen Dienst vollbringt, das muss nicht nur Lehrdienst sein, das können auch andere diakonische Dienste sein, dass die gestärkt und aufgebaut werden und in eine Abhängigkeit von Gott hineingeführt werden und nicht in eine Abhängigkeit von ihrer Person. Es gibt so viele sogenannte Starkprediger, die machen es, ohne dass es ihnen vielleicht so bewusst ist, versuchen sie möglichst viele Menschen in eine Abhängigkeit von ihrer Person hineinzubringen. Und das ist eine ganz ungute Sache. Wer dem Herrn nachfolgt, wer sich von ihm brauchen lassen möchte, der will nur Gott die Ehre geben und der möchte, dass durch seinen Dienst andere in ihrem Glauben gestärkt werden. Menschen können also Dinge nach ihrem eigenen Willen tun, allerdings auch nur dann, wenn es Gott zulässt, wie wir später noch sehen werden. Es gibt also für Geschöpfe keinen freien Willen, mit dem sie ihr eigenes Wollen bestimmen könnten. Aber es gibt durchaus einen eigenen Willen. Und so schreibt auch Jesaja, in Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. In den Sprüchen lesen wir, weil sie meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben alle meine Mahnung. Also, sie, das sind Menschen, die realisieren den Rat Gottes und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Der Mensch hat also eine beschränkte Möglichkeit, etwas anzunehmen oder abzulehnen. Wie ich es sehe, lässt sich aus der Bibel erkennen, dass die Sünde in Verderben und Tod führt. Und daraus ergibt sich ganz klar, dass jeder Mensch von Natur aus absolut verloren ist, weil jeder wiederum von Natur aus ungehorsam ist, wie wir das in Römer 11, 32 lesen. Gott aber erbarmt sich über seine Geschöpfe, bietet ihnen die Vergebung der Schuld an. Und zu dieser Vergebung kommt es allerdings nur, wenn der Mensch die Schuld anerkennt, wenn der Mensch ein Schuld, Bewusstsein hat und auch die Sünde bekennt. Und das ist wiederum eine Frage der Demut. Wenn ein Mensch nicht demütig ist, dann will er auch nichts von einer Schuld wissen. Und bekennt sie auch nicht in der Regel. Und dann kommt es so weit, dass man anfängt, die Sünde zu rechtfertigen. Das passiert ja heute immer mehr, gerade auch in den Medien. Heute wird ja alles gerechtfertigt. Die Abtreibung wird gerechtfertigt, jeder Seitensprung wird gerechtfertigt. Einfach alle diese Dinge werden gerechtfertigt. Und das ist ganz okay, wenn wir das machen. Das machen heute alle. Der natürliche Ungehorsam geschieht in der Regel, aber aus Unwissenheit. Ich möchte dazu eine Stelle aus 1. Timotheus 1, 13 lesen. Die muss ich schnell aufschlagen. Da lesen wir, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Paulus macht deutlich, dass er eben ein Lästerer und Verfolger, Gewalttäter war, aber dass er es unwissend getan hat. Er dachte, er diene Gott und hat das Einwirken Gottes in der Weise eben noch nicht erlebt. Und deshalb sagt er von sich eben, dass er es unwissend getan hat. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wenn ein Mensch also seine Sündhaftigkeit und das Angebot der Vergebung Gottes ganz bewusst wahrgenommen hat und beides ablehnt oder verleugnet, ist er seinem Eigenwillen gefolgt. Ich denke, dass es viele ungläubige Menschen gibt, die das noch nicht gemacht haben, noch nicht ganz bewusst wahrgenommen haben, das Angebot Gottes. Dass es vielen noch nicht bewusst ist. Wir wissen nicht, wem es schon bewusst geworden ist und wem nicht. Und deshalb sollten wir auch gar keine ungläubigen Menschen verurteilen. Du möchtest was sagen?
Ja, ist jetzt die Definition vom Freiwillen hast du vorher gegeben. Ist die Definition vom Eigenwillen das, was du vorher gesagt hast, vom natürlichen Willen? Ist das die Definition?
Ja, das ist der natürliche Wille und der Eigenwille wird dann sehr oft in der Bibel als der Wille dargestellt, der etwas sieht von Seiten Gottes, aber ganz bewusst dann eben aber, nicht das.
Ja, aber der die Bildung des Eigenwillens, wodurch wird der gesteuert? Durch die Anlagen oder so, wie
du es vorher gesagt hast? Da komme ich noch dazu. Das werde ich noch genauer erklären. Da kommen wir jetzt noch dazu. Die Verhärtung, also wenn man also seinem Eigenwillen gefolgt ist, in einem solchen Fall kommt es zu einer Verhärtung des Herzens. Die Verhärtung des Herzens, weil man zum Beispiel die Demut verachtet, entsteht also durch das bewusste und wissentliche Ablehnen der Wahrheit. Die Folge davon finden wir dann in Römer 2, Vers 5. Da heißt es, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen oder nicht mitdenkendem Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Der Eigenwille, der sich ganz bewusst gegen die Wahrheit Gottes darstellt, kommt in Störrigkeit und unbußfertigem Herzen zum Ausdruck. Ich werde nachher noch über die Entstehung des Eigenwillens noch etwas sagen, aber grundsätzlich kann man sagen, von Natur aus haben wir alle unseren Eigenwillen, der entsteht aus Veranlagung und Erlebnissen und so weiter. Aber dann kommt bei etlichen Menschen der Punkt, wo man das Angebot Gottes sieht und man es bewusst wahrnimmt, aber es auch ganz bewusst ablehnt. Und dann kommt es zu einer Verhärtung des Herzens. Also man kann nicht sagen, jeder Ungläubige ist einer, der sein Herz verhärtet hat. Das wissen wir absolut nicht. Also der eigene Wille, der sich ganz bewusst gegen die Wahrheit Gottes stellt, kommt in Störrigkeit und unbußfertigem Herzen zum Ausdruck. Und die Auswirkungen davon sind. Der Zorn wird aufgehäuft und somit das Gerichtsmaß erhöht. Wenn also die Bibel von einem eigenen Willen spricht, dann meist im Zusammenhang mit einer ganz bewussten Ablehnung der Wahrheit Gottes. Meist. Nicht immer, aber meist. Und jetzt wollen wir uns mit der Entstehung des Willens beschäftigen, damit wir unser Wollen, unser eigener Wille besser verstehen können, dürfte es hilfreich sein, wenn wir uns über die Entstehung des Willens einige Gedanken machen. Wahrscheinlich können wir dieses Geheimnis nur ansatzweise erfassen. Wenn wir es aber ein Stück weit erkannt haben, dieses Geheimnis, dann, und so glaube ich, können wir unsere Mitmenschen viel besser verstehen und hören auf, andere Mitmenschen zu verachten. Ich glaube, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, wenn ich jetzt über diese Entstehung des eigenen Willens rede, dass wir erkennen, Menschen mit einer ganz bestimmten Veranlagung, mit einer ganz bestimmten Vergangenheit, die haben sich so entwickelt und man kann auch vielleicht verstehen, warum sie sich so und nicht anders entwickelt haben. Auf jeden Fall sagt uns die Bibel ganz klar, wer seinen Nächsten verachtet, ist ohne Verstand, aber ein verständiger Mann schweigt. Das ist Sprüche 11, 12. Zuerst wollen wir diese Entstehung ein bisschen aus neurophysiologischer Sicht anschauen. Ich muss natürlich klar sagen, ich bin kein Neurologe und ich habe keine Ausbildung in Sachen Neurophysiologie genossen. Ich habe mich lediglich mit diesem Thema befasst, weil es mich sehr interessiert habe und habe dazu auch einige Berichte gelesen. Meine Ausführungen sind also nicht wissenschaftlich, sondern lediglich Gedankenansätze, die sich aus meiner wissenschaftlich beschränkten Kenntnis und gewissen biblischen Aspekten zusammensetzen. Deshalb entstammen die nachfolgenden Beschreibungen lediglich meinem momentanen Kenntnisstand und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen. Unser Hirn ist ohne Zweifel das Instrument, in dem die Gedankengänge entstehen. Natürlich, der Geist ist nicht Hirn. Also das Hirn kann Impulse vom Geiste empfangen. Wie das geht, kann ich natürlich nicht erklären. Aber nicht, dass jemand denkt, der Geist sei gleich Hirn. Das meinen zwar die Wissenschaftler, sie unterscheiden, oder sie denken, der Geist ist einfach eine Erfindung des christlichen Glaubens, es ist einfach das, was im Hirn entsteht. Das sehe ich natürlich nicht so. Trotzdem ist ja das Hirn etwas ganz Gewaltiges, ein Wunderwerk Gottes. Die Entstehung der Gedanken hängen in der Regel mit einem neuronalen Netzwerk zusammen. Hier hat man eine Aufnahme, da sind die einzelnen Nervenzellen, die dann eben also im Hirn verbunden sind mit anderen Nervenzellen. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel hier eine Nervenzelle aktiviert wird, gibt es elektrische Impulse zu anderen Nervenzellen und das löst dann einen ganzen Mechanismus innerhalb des Hirns aus. Und wenn man das ein bisschen verstanden hat, dann kann man auch vielleicht mehr verstehen, warum gewisse Menschen sich ganz eigenartig benehmen, auf eine Art und Weise, wie wir es eigentlich nicht nachvollziehen können. Eine Nervenzelle oder ein Neuron, griechisch Neuron, Nerv, ist eine auf Erregungsleitung spezialisierte Zelle. Die Schätzungen über die Menge dieser Neuronen reichen von 100 Milliarden bis zu einer Billion. Diese Neuronen sind im Hirn durch ein gewaltiges Netzwerk verbunden. Die Verbindungen werden als Synapsen bezeichnet. Synapsen heißt, das kommt vom griechischen Syn und Haptein, also ergreifen, fassen, tasten, sind Kontaktstellen zwischen Nervenzellen und anderen Zellen oder zwischen Nervenzellen untereinander. Und an ihnen findet die Erregungsübertragung von einem Axon auf eine andere Zelle statt. Da möchte ich noch das andere Bild zeigen. Wir haben hier also hier eine Nervenzelle und hier, das bezeichnet man dann als Axon. Wie dieses neuronale Netzwerk in unserem Hirn entstanden ist, dürfte nicht einfach zu erklären sein. Auf jeden Fall wächst dieses Netzwerk in den ersten Jahren eines Menschenlebens unglaublich schnell. Je mehr Verbindungen, Synapsen entstehen, desto besser werden in der Regel das Gedächtnis und die Auffassungsgabe. Wenn ein Kind früh gefördert wird mit Musikunterricht und sonst schulisch gefördert wird, dann entstehen da natürlich immer mehr Synapsen und das Hirn wächst also mit diesen Verbindungen sehr stark und das hat auch zur Folge, dass das Gedächtnis in der Regel besser wird. Dieses neuronale Netzwerk ist eines der größten Wunder Gottes überhaupt. Ich gehe davon aus, dass die Entstehung dieser Verbindungen einerseits mit der Erbanlage, also mit den Geninformationen zu tun hat, andererseits aber auch mit den Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat. Zu den Erfahrungen gehören bereits alle Empfindungen und Erlebnisse im Mutterleib. Wenn eine schwangere Frau zum Beispiel täglich 2 Stunden Geige übt, wirkt sich das bestimmt auch auf irgendeine Weise auf die Entstehung des neuronalen Netzwerkes des Embryos aus. Was eben sehr interessant ist bei diesen neuronalen Netzwerken, da kommt also von außen, nehmen wir an, ein Mensch hat jetzt ein unwichtiges Erlebnis, er riecht zum Beispiel einen speziellen Duft. Jetzt hat es in der Vergangenheit einmal ein Erlebnis gegeben, dass als er diesen Duft gerochen hat, da hat es damals ein furchtbares Trauma gegeben. Also beim Riechen dieses Duftes ist irgendetwas ganz Schlimmes passiert. Damals. Aber da war nicht der Duft schuld, sondern der Duft war einfach ein Begleitumstand in diesem Trauma. Und jetzt riecht die Nase diesen Duft wieder, nach Jahren zum Beispiel hier. Und dann kommt, wird das Hirn, meldet das und dann wird im Hirn, werden bestimmte Zellen sofort aktiviert und es entsteht eine Verbindung, ohne dass das dem Entsprechenden bewusst ist, mit diesen Erlebnissen. Es kann sein, dass der Entsprechende nicht mal weiß, dass er jetzt im Unterbewusstsein an dieses traumatische Erlebnis denkt. Aber plötzlich hat diese Person Schweißausbrüche, hat diese Person eine Enge im Herzen, sie fühlt sich total unwohl und sie kann sich nicht erklären, warum. Mit anderen Worten, da kommt irgendetwas, eine kleine Sache, das kann auch etwas, was wir sehen oder ein Wort, das wir hören, ein Satz, das wir hören und das löst in uns ein Riesenprogramm aus, das wir selber gar nicht so steuern können und wir realisieren oft gar nicht, warum es dieses Programm auslöst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sehen, weil viele Menschen und wir alle ein Stück weit unter dem Phänomen leiden, dass jeder hat so seine traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit gemacht, die einen weniger, die anderen mehr und diese bewirken dann auch manchmal ein ganz seltsames Verhalten in gewissen Situationen, wo die anderen sagen, was hat er eigentlich? An dieser Stelle könnte man natürlich eine philosophische Frage stellen. Können sich zwei Menschen mit den exakt gleichen Genstrukturen und den ganz genau gleichen Erlebnissen unterschiedlich entwickeln? Wäre das möglich? Eine Antwort gibt es nicht, weil es diesen Fall nie geben wird. Selbst wenn wir einen Menschen klonen würden, könnten wir den Klon niemals in die exakt gleichen Umstände und Erfahrungen hineinstellen, weil das Original andere Erfahrungen gemacht hat, als dann der Klon machen wird. Also ich rede jetzt rein hypothetisch. Also bei gleicher Genstruktur und exakt gleichen Erlebnissen müsste sich ein Mensch theoretisch nach Meinung einiger Wissenschaftler gleich entwickeln, sofern da noch nicht andere Faktoren mitspielen, wie zum Beispiel der menschliche Geist. Ich glaube, dass eben der Geist unabhängig ist von Genstruktur, unabhängig ist von unserer körperlichen Konstitution. Der Geist ist hier unabhängig. Er ist zwar in Verbindung mit unserem Leib oder mit unserem Hirn und mit unserer Seele, aber unabhängig davon. Und das kann die Wissenschaft aber nicht fassen, das kann sie nicht messen und da kommt sie einfach auch nicht hin. Da können wir eigentlich nur unser Wort Gottes fragen, wie das zu verstehen ist. Durch die Erlebnisse und das Empfinden eines Neugeborenen lernt der Säugling Schritt für Schritt das Angenehme von Unangenehmen zu trennen. Ein Säugling kommt auf die Welt, irgendwie spürt es ein Hungergefühl. Der Säugling spürt ein Hungergefühl, kann natürlich nicht definieren mit Worten, ich habe Hunger, sondern das ist irgendetwas Unangenehmes. Und dann kommt er an die Brust der Mutter und dann kommt der Saugreflex und dann merkt der Säugling in den ersten Wochen, jedes Mal, wenn ich da sauge, geht das weg. Und dann merkt er, das geht nicht mit bewussten Worten, sondern das ist so ein Mechanismus, das kann er jetzt gar noch nicht mit Worten verfassen, merkt er, wenn ich schreie und lange schreie, dann kommt da plötzlich die Mama und gibt mir die Brust. Aha, jetzt habe ich Hunger, schreien. Also da lernt das Hirn. Das sind so die ersten Erfahrungen, wo das Hirn so seine Verknüpfungen macht. Also so langsam entsteht dann das Denken. Also sobald etwas als angenehm empfunden wird, resultiert daraus der Wunsch, diese Situation wieder herzustellen und zu fördern. Es entstehen die Voraussetzungen, etwas zu wollen und somit der Wille. Also beim Säugling entsteht ganz langsam am Anfang der Wille, ich will jetzt trinken und das letzte Mal hat es funktioniert mit Schreien, also schreie ich wieder. Der Mensch will das, was angenehm und schön ist und fördert das mit seinen Möglichkeiten. Hier sehen wir, dass wir kaum die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, was wir wollen. Alle wollen das Angenehme, alle wollen das Schöne und jeder versucht, dies mit anderen Mitteln zu erreichen. Wenn Menschen zu dem Schluss gekommen sind, es wäre doch schön und angenehm, 1 Million Euro zu besitzen, dann gibt es solche, die das sofort erreichen wollen, indem sie eine Bank überfallen. Andere spielen einfach Lotto und hoffen auf das große Glück. Und wieder andere sind in ihrem Streben im Beruf so ehrgeizig, dass sie dabei ihre Familie völlig vernachlässigen. Das Gefühl, viel Geld zu besitzen, empfinden die meisten Menschen von Natur aus als angenehm und deshalb suchen sie nach verschiedenen Mitteln und Wegen, dieses Ziel zu erreichen. Da entsteht der Wille. Viel Geld, viel Genuss, also ich will viel Geld. Doch wir haben natürlich auch längst erkannt, dass nicht alles, was im Moment ein angenehmes Gefühl auslöst, längerfristig auch wirklich gut für uns ist und deshalb kommt es auch zu einer Veränderung des Willens. Wenn sich aber der bewusste Wille durch neue Erkenntnisse und vielfach auch durch den Einfluss des Geistes verändert, stehen wir vor einem ganz neuen Problem. Wenn ich über Jahre Geld aufgehäuft habe, haben sich in meinem Unterbewusstsein Verhaltensmuster entwickelt, die nach der bewussten Willensveränderung aber weiter aktiv bleiben und mein Verhalten in der Regel noch weiterhin sehr stark bestimmen. Also es kann sein, dass ich als Christ festgestellt habe, nein, Geld macht nicht glücklich und Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen, steht ja in der Bibel. Also nein, ich muss aufpassen, Geld allein macht nicht glücklich, ja. Und Geld ist ein bisschen eine gefährliche Sache. Dann, dieser gläubige Christ geht dann ins Geschäft, aber weil er gelernt hat, in den letzten 10, 20 Jahren im Geschäft, um jedes Geschäft zu kämpfen, ja, da wo es um Kohle geht, verhält er sich eigentlich noch genau gleich. Natürlich kann unser Herr einen Menschen auch total umkrempeln, das ist keine Frage, aber in der Regel verhält er sich immer noch so, ich sage jetzt mal, geldliebend. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss das aus biblischer Sicht etwas näher anschauen. Paulus erklärt das Phänomen neuer Wille und alte Verhaltensmuster mit anderen Worten. Er sagt ja in Römer 7, 15 bis 20, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Mein ursprünglich egoistischer Wille, der aus der Förderung der Befriedigung meiner menschlichen Lüste entstanden ist, hat in meinem Unterbewusstsein eine Unmenge von Verhaltensmuster entstehen lassen. Diese prägen meinen Wandel auch noch dann sehr stark, wenn sich mein Bewusstsein für eine andere Verhaltensweise entschieden hat. Also wenn ich bewusst sage, ich will etwas anderes, ich will aus der Nächstenliebe leben, ich will großzügig sein, so sind trotzdem noch alte Verhaltensmuster da. Man könnte die Situation auch mit einem Präsidenten vergleichen und seinem Parlament. Über Jahre wird ein Land von einem Präsidenten und einem Parlament regiert, die beide entweder stark links oder rechts positioniert sind. Jetzt wird ein neuer Präsident gewählt, der eine gegenteilige politische Ausrichtung hat. Während sich aber das alte Parlament noch nicht verändert hat, der neue Präsident, der eine andere politische Ausrichtung hat, wird nur sehr beschränkt Änderungen durchsetzen können, weil er das ganze Parlament gegen sich hat. Und so ist es auch mit unserem neuen Willen, der vom neuen, aus Gott geborenen Menschen stammt. Dieser neue Wille, also dieser neue Wille, den Gott in uns bewirkt, kann noch vieles nicht umsetzen, weil die unbewussten Verhaltensmuster, also das Parlament, ständig gegen den neuen Willen, den neuen Präsidenten im Streit liegen. Also der neue inwendige Mensch, der Christus in uns, ist der neue Präsident. Und unsere Gefühle, unser Gewissen, unser Unterbewusstsein, alle diese Dinge, ist doch das alte Parlament, das da immer noch streitet und sagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Und so kommt es zu einem zwiespältigen Kampf in uns drin. In Römer 8, 6 bis 8 sagt Paulus, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Was heißt jetzt das im Fleisch? Das sind die noch keinen neuen von Gott stammenden Willen haben, in sich haben. Also wenn ein Mensch, der natürliche Mensch, der ist noch von seinem egoistischen Trieb geprägt. Das können übrigens auch sehr gute Menschen sein. Wenn zum Beispiel einer sich sehr engagiert in sozialen Werken und so, dann hat er die Erfahrung gemacht, dass durch sein soziales Engagement die Leute ihn sehr wertschätzen, sehr bewundern, und weil sie das tun, hebt das sein Selbstwertgefühl, und das ist für ihn sehr angenehm, und deshalb ist er auch sehr sozial kompetent, oder wie man dem auch sagen soll. Und trotzdem ist es nicht eben aus dem Neuen heraus. Die Entstehung unseres natürlichen, egoistischen Willens konnte kein Mensch vermeiden. Und deshalb schreibt Paulus ja auch, dass alle in den Ungehorsam eingeschlossen wurden. Ein grundsätzlich neues Wollen entsteht aber nur durch das Einwirken eines Geistes, und ein göttliches Wollen entsteht nur durch den Einfluss des Geistes Gottes. Der Mensch kann unmöglich göttliches Wollen durch den eigenen natürlichen Willen herstellen. Also ein Mensch kann nicht durch eigenes natürliches Wollen das göttliche Wollen herstellen. Das kann nur Gott, indem er in uns hineinkommt und uns einen neuen inwendigen Menschen gibt. Durch den neuen Willen und durch bewusste Gehorsamsschritte gegenüber dem Wort Gottes verändern sich ganz langsam über Jahre und Jahrzehnte hindurch auch unsere Verhaltensmuster, wobei sich die alltäglichen Verhaltensmuster manchmal ein Leben lang nicht verändern. Ja? Und im Altenheim ist es manchmal sogar so, dass gewisse Verhaltensmuster wieder ausgeprägter in Erscheinung treten. Aber Paulus geht es weniger um solche Äußerlichkeiten, es geht ihm vielmehr um die Verhaltensmuster, die von Liebe statt Egoismus geprägt sind. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser Denken anregst und du siehst auch, dass wir immer wieder auch an unsere Grenzen stoßen. Aber wir wissen, dass du uns einmal das alles offenbaren wirst. Und ich danke dir, dass dein Wort so reich ist und dass wir uns auch darüber freuen dürfen. Du hast alles im Griff und dir entgleitet gar nichts. Ich danke dir jetzt, dass du mit uns auch in diesen Abend gehst und uns segnest. Amen.